wollte ich zum letzten Punkt. Und der Übergang zum letzten Punkt ist der, alles, was die deutsche Regierung den Partnern da jetzt reindrückt, und das ist wirklich ein Reindrücken, das ist ein von Woche zu Woche laufendes Erpressen, und die sträuben sich und es hilft ihnen nichts, und dann wird die Krise wieder bis zum Punkt der Katastrophe getrieben und dann gibt es wieder irgendeine Lösung, weil irgendwas Neues konzertiert worden ist. So läuft der Laden im Moment. Was die Deutschen damit den anderen reindrücken, ist auf der einen Seite was die anderen so alle nicht wollen. Auf der anderen Seite was sie in dem Projekt Euro eigentlich mitgemacht haben, auch wenn sich keiner der kleinen Partner für sich als staatliches Ziel je hätte vornehmen können. Nämlich wirklich ein Geld schaffen, das dem Geld der Weltmacht Nummer 1 Konkurrenz macht. Dass dem Geld der Weltmacht Nummer 1 einen Teil des Weltfinanzgeschäfts wegnimmt. Dass diesem Geld einen Teil der Rolle wegnimmt, die darin besteht, Reservewährung anderer Staaten zu sein. Und dieses Privileg, mit dem die Amerikaner immer noch wuchern, das die Amerikaner seit 60 Jahren haben und das sie verteidigen, dieses Privileg angreifen, das ist das Projekt Euro. Und jetzt in der Krise wird der Punkt richtig deutlich. Die Partner werden jetzt quasi dem einem geldimperialistischen Projekt subsumiert, das sie sich nie hätten rausnehmen können. An dessen Erfolg sie aber teilhaben, wenn er gelingt. Also der dritte Gliederungspunkt, Konkurrenz der Währungen mit Amerika. Da hat man bisher noch keine so scharfen Formen und Töne, wie man es zum Beispiel in Europa im Verhältnis zu England hat. Im Verhältnis zu England hat man ja unmittelbar die Konfrontation der Mächte und ihrer Willen. Also dieses, auf euch Briten wird keine Rücksicht mehr genommen, wenn ihr diesen Weg nicht mitgeht. Das ist nahe am Ausschluss aus der Union. Und wir wissen auch alle, was das für eine enorme Krise ist. Solche Töne innerhalb der EU aufkommen zu lassen. Der Kampf um die europäische Geldmacht, so wie in Deutschland mit der Unterstützung Frankreichs führt, der duldet den Standpunkt der Briten, nämlich Europa als Nationalstaat für Nationalstaaten zu nutzen. Der duldet diesen Standpunkt nicht mehr. Mit Amerika sind auf der Ebene der Diplomatie und der Töne solche Schärfen noch nicht zu vernehmen. Auf der Oberfläche dessen, was man täglich in der Zeitung liest, gibt es so Geschichten wie, die Europäer beklagen sich drüber, immer wenn wir was beschlossen haben, sagt der amerikanische Finanzminister, das reicht nicht und redet unsere neue Rettungsmaßnahme schlecht. Sowas gibt es schon als Beklagen. Umgekehrt gibt es von den Amerikanern die Klage, die Europäer hätten doch Kredit, speziell die Deutschen, und die sollten ihn einsetzen. Die sollten gefälligst die Bazooka auspacken, also quasi das große Schießgerät, ist da gemeint. Bazooka ist ja Panzerfaust, wenn ich das richtig verstehe. Also das große Schießgerät auspacken und nicht bloß mit ihren Flinten die Finanzkrise bekämpfen. Sie sollten gefälligst die Zentralbank alle Schulden aufkaufen lassen und jedenfalls mit Riesenprogrammen, die in die Billionen gehen und in mehrere Billionen, diese europäische Staatsschuldenkrise herauskaufen. Ähnlich geht es mit den Ratingagenturen. Da gibt es auch sehr oft und ganz schnell den Gedanken, wieder wird Frankreich, Österreich und so weiter das AAA aberkannt. Und wer ist es? Amerikanische Ratingagenturen. Wieder wird eine Maßnahme der europäischen Rettung bezweifelt und wer tut's? Amerikanische Agenturen. Die Zeitungen lancieren den Verdacht, da gibt es eine amerikanische Verschwörung, den Euro kaputt zu machen.
Ja, ist das nicht so?
Ja, durchaus. Ich will bloß sagen, diese Oberfläche mit diesen, der Geisner meckert über die Inkonsequenz der europäischen Rettung und die Ratingagenturen aberkennen des AAA, das ja übrigens den USA auch aberkannt haben. Das sind quasi die oberflächlichen Zeiten. Gehen wir mal auf den Stoff. Wie führen Sie Ihre Konkurrenz? Und da hat man das eigentümliche Amerika im berät Europa und sagt, macht's doch wie wir. Und wie macht's Amerika? Es lässt die Zentralbank einfach die Staatsschulden aufkaufen wie nichts. Nennen Sie Quantitative Easing und das nummerieren Sie, jetzt sind Sie bei der Nummer 3 und die Nummer 4 ist, glaube ich, in Aussicht oder ist die Nummer 2 und die Nummer 3 ist in Aussicht. Jedenfalls, die Staatsbank kauft die Staatsschulden auf. Und interessanterweise, das führt dazu, dass der Markt für Staatsschulden, für amerikanische Staatsschulden stabilisiert wird. Also offenbar der Gedanke, Halter der Staatsschulden haben auch in Amerika Zweifel, ob sie mit diesem Papier eine Verwertungsquelle, eine zuverlässige Verwertungsquelle haben. Verlangen höhere Zinsen, wenn sie es überhaupt kaufen wollen, oder kaufen es nicht. Jetzt kauft es die Zentralbank auf, massenhaft am Markt. Botschaft, naja, wenn es die Zentralbank kauft, dann kann man es sich ja leisten, die zu behalten. Man kriegt es ja immer an wen los. Wenn der Staat sie vielleicht in irgendeiner Zukunft nicht mehr tilgen kann, solange es die Zentralbank kauft, ist es ein Wertpapier. Was in Amerika so funktioniert, würde in Ländern wie Zimbabwe oder Griechenland oder Schweden das entgegengesetzte Ergebnis haben. Dass die Zentralbank die Staatsschulden aufkauft, ist ungefähr die Ursünde der Geldpolitik. Eigentlich ist das das, was man immer mit Hitler bezeichnet, finanzpolitisch gesehen. Ja, der kleine Kreisverkehr. Der Finanzminister braucht Geld, gibt der Zentralbank einen Schuldschein, die Zentralbank legt den Schuldschein in den Keller und druckt dafür Geld. Das ist das Gelddrucken, das vorhin jemand schon reingerufen hat.
Hemmungslos.
Bitte?
Hemmungslos.
Hemmungslos, ja. Hemmungslos ist gut. Weil der Unterschied zwischen gehemmt und hemmungslos ist jetzt ungefähr das, was auf dem Spiel steht. Oder die Frage ist, jedenfalls, Amerika empfiehlt den Europäern eine Methode, die einerseits was leistet, nämlich, und das verlangen die Amerikaner, nämlich europäische Investments amerikanischer Banken sollen 100% geschützt und garantiert werden, denn die Schäden, die europäische Zusammenbrüche am amerikanischen Kreditwesen bewirken würden, werden auch schon wieder systembedrohend. Oder der Fall, wenn wirklich die CDS, also die Credit Default Swaps, diese Versicherungen für Schuldpapiere, wenn die wirklich fällig würden, dann würden überwiegend amerikanische Banken die bezahlen müssen und wie gesagt, das wäre auch schon wieder ihr aus. Also, einerseits verlangen die Amerikaner, die Europäer sollen, das verlangen die Europäer von den Amerikanern in umgekehrter Richtung genauso, sollen für ihre Schulden Sicherheiten geben, denn ihre eigenen Banken brauchen diese Stütze. Alles das übrigens ein Dokument, wie wenig Stützung diese Papiere in der Realwirtschaft und in dem realen in der realen Finanzmacht von Staaten im Sinn von Steuereinkünfte und Tilgungsfähigkeit, wie wenig Stützung die haben. Wenn alle sagen, ihr Europäer müsst unsere amerikanischen, müsst die Schulden, die wir von euch besitzen, garantieren, denn sonst sind wir pleite. Aber zweitens empfiehlt Amerika eine Methode, die ihm gelingt, aber anderen Staaten gar nicht gelingen kann, den Europäern als Heilmittel. Nämlich, lasst euer Zentralbank alles aufkaufen. Da benutzt Amerika die eigentümliche Rolle ihres Dollars, Amerika seines Dollars. Die Sonderrolle wird da benutzt, besteht nämlich darin, dass die ganze Welt Dollar braucht. dass die ganze Welt auf Dollar angewiesen ist.
Auf Dollar hat er
eine Menge. Und Dollar hat in jeder Menge.
Aber wieso denn? Das verstehe ich nicht.
Weil bis zum heutigen Tage der Handel zwischen Japan und China über Dollar abgewickelt wird.
Aber ich habe heute gerade das Gegenteil gelesen.
Nein, du hast gelesen, dass die anfangen, jetzt die Landeswährung auch als Handelsmedium zu akzeptieren. Da liest du also, dass bis heute es umgekehrt war. Das ganze Öl der ganzen Welt, das ganze Öl der Ölstaaten wird verkauft und gehandelt gegen Dollar. Die Staaten der Welt haben ihre eigene Währung als weltgängig versichert, als Geld, das andere nehmen können, versichert dadurch, dass sie Dollar als Währungsreserven in ihren Tresoren halten, die Staatsbanken, damit sie, wenn die eigene Währung in Zweifel steht, sagen können, okay, wir können euch auch Dollar geben, wir haben gültiges Geld. Insofern ist Amerika der Stifter des Kredits auf der ganzen Welt. Und diese Rolle nutzen sie und vernutzen sie auf diese Tour. Die anderen sind gar nicht mehr scharf drauf, Dollar zu kriegen. Aber sie können nicht anders, solange es Alternativen nicht gibt. Sie sind mitgefangen, mitgehangen in der amerikanischen Schuldenaufblähung, wenn die Staatsbank alles rauskauft. Und es hat den Effekt, dass vielleicht irgendeine Inflation rauskommt, aber es hat nicht den Effekt, dass der Dollar als Weltwährung gleich und unmittelbar abgestoßen wird von denen, die ihn haben. Nein, weil sie auf Gedeih und Verderb erstmal auf ihn festgelegt sind, lässt sich deren Haben des Dollars für die Amerikaner von der amerikanischen Seite ausnutzen. Und die Entwertung denen auch mit quasi abgeben. Und dieses Privileg ist es, was Amerika benutzt, um seine Staatsschulden für über alle Zweifel erhaben darzustellen. Europa dagegen, der Euro und die Macher des Euro, das ist immer vor allen Dingen Deutschland, haben den umgekehrten Standpunkt. Sie sind sozusagen die angreifende Seite in diesem Verhältnis. Amerika verlässt sich auf die Durchgesetztheit ihrer Währung, seiner Währung. Die Europäer sind die angreifende Seite da drin. Sie wollen eine neue Weltwährung, die Dollar gleich ist, etablieren. Und sie müssen ökonomische Gründe für die Verlässlichkeit, weltweite Brauchbarkeit, für den Garantiecharakter des eigenen Geldes geben. Und deswegen treiben sie es bei all ihren Maßnahmen auf die eigentümliche Weise, dass sie bemüht sind, immer zu neue Formen von Kredit in die Landschaft zu setzen, den die Märkte nehmen. Also nicht den kleinen Kreisverkehr mit der Zentralbank und dem Finanzministerium. Das ist Deutschland der große Ablehner aller Schritte in die Richtung. Und die wollen immer haben, nein, alle Schulden und Rettungsprojekte müssen mit Hilfe der Märkte und dadurch durch ihre Zustimmung und dadurch durch die Bestätigung, die diese Papiere dann von den Märkten erfahren, ablaufen. Gedacht ist, wir machen einen Fonds, den ESM oder den EFSF, und der wird von Staaten mit Garantien, von den Staaten, nicht von der Zentralbank, von den Staatshaushalten mit Garantien ausgestattet, und mit den Garantien kann er Schulden aufnehmen. Und die Schulden sollen wiederkommen von privaten Investoren. Und wenn die Garantien der Staaten glaubwürdig sind, dann kaufen private Investoren die Schulden des EFSF und damit bestätigen private Investoren, dass man diesen Schulden vertrauen kann. Und das ist erstmal bloß dieses Spiel in sich. Denn was das Verhältnis zur Realwirtschaft betrifft und zu den Quellen, aus denen die Kreditansprüche bedient werden, ist in beiden Ländern keine Heilung zu sehen. Aber auf der Ebene ist es das Bemühen, europäische Schulden finden Bestätigung durch die Märkte und brauchen nicht jenseits der Märkte quasi im Geheimen von der Staatsbank gedeckt werden. Dieses Verfahren, europäische Schulden finden das Vertrauen der Märkte, das geht sogar noch bis hin in die Abwicklung des Schuldenschnitts mit Griechenland. Da ist man unglaublich bemüht festzustellen, der ist freiwillig. Auf keinen Fall einen Schuldenschnitt oktroyieren, sondern die Banken, ganz absurd, müssen wollen. Sie müssen mitmachen wollen. Was verspricht man sich davon? Nicht nur, dass die Schulden natürlich dadurch, die griechischen Schulden halbiert werden, oder sogar, das ist ja ganz irre Rechnung, dass jetzt immer rauskommt, die müssen noch viel mehr opfern als die 50%. Nicht nur, dass die Schulden weniger werden, nein. Was man sich davon verspricht, ist, dass wenn die Banken freiwillig den Umtausch mitmachen, die alten in die halbierten neuen, dann sind es die Banken, dann ist es wieder der Privatsektor, der diesen Schulden, den neuen griechischen, den Kredit gibt. Ja, jetzt glauben wir auch an die Schuldentragfähigkeit Griechenlands, jetzt setzen wir auch darauf, dass die 30 Jahre lang irgendwas unter 4% bezahlen und am Schluss tilgen. Es ist wirklich dieses, quasi diese Relation, die das Kreditwesen so ausmacht. Der Kreditgeber hat Kredit, der Kreditnehmer hat Kredit, wenn er einen Kreditgeber findet, der ihn ihm gibt. Und dagegen, und das ist die Methode, mit der sie gegen die amerikanische Tour anstinken, die heißt, mit dem großen Geschütz auf die Krise losgehen und einfach alles aufkaufen. Also alle Papiere, die Private nicht mehr wollen, weil sie ihnen nicht mehr vertrauen, einfach vom Staat aufkaufen. Den Amis ist klar, wenn die Europäer das tun würden, hätte das auf den Euro eine andere Wirkung, als es auf den Dollar hat, obwohl es auf den Dollar auch schon auf die Dauer eine ruinöse Wirkung hat. Und ihnen ist klar, dass wenn die Europäer diesen Weg gehen, dass dann ihr Angriff auf den Dollar, nämlich sie etablieren für die Geldhaie der Welt eine alternative Wertform, die gerade so gut und vielleicht besser ist als der Dollar, dass dann sie auf diesem Weg erstmal einen ziemlichen Rückschlag erleiden würden. Dass sie dann diese Sorte Konkurrenz ein Stück weit aufgegeben haben würden. Deswegen ist in den höflichen Empfehlungen, macht's doch so wie wir, und in der Zurückweisung Merkels, nein, wir haben eine andere Methode und die ist doch auch vernünftig. In denen steckt ein sehr grundsätzlicher Gegensatz dieser Währungen drin. Ein letzter Punkt, dann ist Schluss. Wohin die Krise für die Staaten geraten ist, ist eine totale Konkurrenzaffäre. Die Krise, nämlich, wollen wir mal einen Schluck trinken. Die Krise, nämlich Geldkapital lohnt sich nicht mehr, weil die Emittenten von Papieren und die Käufer von Papieren an die Einlösbarkeit dieser Renditepflichten, die hängt an der Realwirtschaft, nicht in genügendem Ausmaß glauben. Das ist die Krise. Es gibt zu viel Ansprüche auf zukünftigen Reichtum, die nicht bedient werden können. Das ist die Krise. Geraden ist sie zu einer totalen Konkurrenzaffäre der Nationen. Die Heilung dieser Krise, zynisch gesprochen, besteht im Durchstreichen all der nicht einlösbaren Ansprüche. Und diese Heilung darf auf keinen Fall sein. Denn die Durchstreichung ist die Zerstörung der Finanzmacht des jeweiligen Landes bzw. der jeweiligen Finanzbranche. Das muss man erst mal sehen. Die Durchstreichung, das die Renditequellen wie der Taugen für die Renditeansprüche, die Durchstreichung ist dasselbe wie die Zerstörung der Akkumulation des Geldreichtums, um den es doch geht. Und deswegen ist die Heilung für keine eine Heilung, sondern die Katastrophe, die zu vermeiden ist. Und deswegen ist umgekehrt die Krisenpolitik das Gegenteil von Krisenbewältigung. Krisenpolitik ist nämlich das Bemühen drum, deine Rede, ist das Bemühen drum, keine Entwertung bei uns, sondern anderswo. Und dort möglichst schadlos für unsere Ansprüche. Immerhin ist es ja ein globales Finanzsystem, man ist immer mit erwischt. Also dieser Punkt, es ist zu einer Konkurrenzaffäre geworden, wo jede der großen Geldmächte, die Europäer und die Amis, wo jede der großen Geldmächte praktisch all ihre Macht einsetzt, damit Schuldenstreichung bei ihnen, damit Entwertung bei ihnen unterbleibt. Das ist die Weise, wie die Akkumulation von Anspruchstiteln sich immer weiter von den Quellen entfernt, aus denen sie bedient werden müssen. Also die Krise bleibt uns noch eine Weile erhalten, weil die Krisenpolitik überhaupt nicht auf Beseitigung der Krise, sondern auf Abwendung der Krise von uns und Hinwendung zu anderen zielt. So, jetzt mal Punkt und dann können wir wieder einsteigen ins Diskutieren zu dem ganzen Komplex.